Ja, hallo zusammen, mein Name ist David Rehr. Ich mache heute einen kleinen Einführungsvortrag ins Thema React. Ganz kurz zu meiner Person, ich bin IT-Berater bei der Brockhaus AG, sind ja auch selber Sponsor, glaube ich. Und ja, ich habe jetzt bei uns im letzten Projekt seit Anfang des Jahres, in dem Projekt, in dem ich bin, haben wir halt React eingesetzt und ich dachte, ich gebe das mal weiter, was ich so gelernt habe. Und hoffe, dass ich euch ein bisschen was vermitteln kann. Erstmal die Frage, was ist React überhaupt? Ich habe den Satz mal von der Homepage geklaut. A JavaScript Library for Building User Interfaces. Also, es ist im Prinzip ein Framework, womit man wirklich nur seine Views bauen kann. Aber dazu komme ich gleich. Erstmal, wie ist der Vortrag gegliedert? Ich habe einmal ein Hello World. Also, wie sieht überhaupt React aus? Dann möchte ich ein bisschen was zu Components sagen. Das sind die Teile, woraus React-Applikationen eigentlich zusammengesetzt sind. Dann zum Datenfluss, zum virtuellen DOM. Was macht das Ganze nachher so schnell? Sage ich später was zu. Und dann noch einen kleinen Ausblick. Zwischendurch möchte ich immer wieder so ein paar kleine Samples einstreuen, die immer nur so 2-3 Minuten dauern, aber um so ein bisschen mitzukriegen, wie sowas tatsächlich aussehen kann. Was wir da genau bauen, komme ich auch gleich zu. Erstmal, Hello World, React ist wirklich nur die Views. Also React macht erstmal keine Annahmen darüber, wie unsere ganze Applikation aussieht, sondern React sagt halt einfach, okay, wenn du Views bauen möchtest, dann kannst du das mit mir machen. Und daher wird auch React als das V von MVC angesehen. Also es ist jetzt nicht so wie bei Angular oder so, dass man da wirklich komplettes Framework mit aufsetzen kann. Kann man auch, kommt später, aber erstmal geht es wirklich nur um die Views. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wenn wir jetzt ein Hello World Beispiel machen wollen, kann man das sehen oder ist das zu klein? Ist okay. Wir können uns jetzt halt eine Komponente bauen, die nennt sich Hello, sagen halt React Create Class, damit sagen wir, okay, bauen wir bitte eine Komponente. Und das, was erstmal am wichtigsten ist, ist die Render-Funktion. Also was soll ich überhaupt darstellen? Und ist eine Funktion. Und da kann ich jetzt eben halt sagen, okay, gib mir bitte ein Div zurück. In dem Div soll stehen Hello und dann this props name. Und dieses mit diesen Brackets, das kennt man ja aus Angular oder Mustache oder wie auch immer, ist halt im Prinzip so eine Art Template. Das heißt, this props name wird nachher ersetzt. Und wodurch wird das ersetzt? Da können wir hier unten einmal reingucken. Das wird nachher ersetzt, Name durch World. Und wohin soll das Ganze gerendert werden? Er soll mir bitte das Ganze in mein Body reinrendern. Wenn man sich jetzt das Ganze anguckt, muss man dazu sagen, das ist JavaScript. Man könnte sich jetzt fragen, JavaScript einfach Div reinschreiben, wie geht das? Ja, das geht. Und zwar macht man das Ganze mit JSX, wird das genannt. Das ist, was ist JSX? JSX ist eine XML-artige Erweiterungssprache zu JavaScript. Und das hat auch ein paar Konsequenzen. Das heißt, wir können auch nur wirklich Bäume aufbauen. Das heißt, wir brauchen immer ein Root-Element und können darunter dann Elemente haben, können also nicht zwei Elemente zurückgeben. Und das heißt eben halt auch, dass es erstmal nativ nicht funktioniert. Wir können aber so einen JSX-Transformer können wir bei uns in den Browser reinladen, der das on the fly für uns übersetzt. Oder wenn man das Ganze produktiv einsetzen möchte, kann man auch Webpack oder Browserify im Build-Prozess nehmen und dann kriegt man ein ganz normales JavaScript raus. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal angucken, wie sieht Hello World aus? Hello World hier oben habe ich gerade erklärt, ja, erstelle mir ein Div, pack da bitte meine Sachen rein. Ohne JSX sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ohne JSX sieht es halt so aus, dieses Create Class, das bleibt, wir setzen aber ein Display Name dazu. Der wird nachher bei Debug-Meldungen zum Beispiel angezeigt. Das ist einfach für uns Entwickler ganz nett. Der wird hier oben automatisch mit dran gesetzt. Es gibt immer noch diese Render-Funktion. Das ist auch einfach eine Function, die automatisch aufgerufen wird. Und was wir jetzt halt machen, ist nicht mehr ein Div, sondern zu sagen, okay, React, create element, Div. Dann sagen wir null, hello und this props name. Was heißt das Ganze? Die null, das kann man hier unten sehr schön sehen, bei dem, wenn man das sich hier anguckt, hier oben setze ich null rein, weil das Div hat keine Parameter noch, die man damit reingeben kann. Bei dem Hello geben wir als Parameter Name gleich World mit rein. Das wird einfach in JSON übersetzt. Name colon world. Und dann müssen wir noch angeben, was soll eigentlich gerendert werden, also die sogenannten Children werden die genannt, weil das die Child-Elemente von diesem XML-Element sind. Die werden dann hier hinten noch mit reingegeben, was auch ein Array sein kann. Gibt es soweit erstmal Fragen? Bitte.
Der Ruf eigentlich jetzt sitzen, wenn der Hello, also Spitzeklappe Hello, das verstehe ich nicht.
Also das hier ist einfach ein Div-Element, ja? Also das ist von HTML. Und dann steht hier einfach nur Hello. Und dieses hier, diese Spitzeklammer Hello, das ist eben jetzt halt meine React-Komponente, die ich gebaut habe. Ich habe eine React-Komponente gebaut, die heißt Hello. Und dann kann ich hier die eben halt wie ein ganz normales HTML-Element benutzen.
Das ist die Referenzierung.
Genau, genau, das ist die Referenzierung von oben. Und darüber kann ich das Ganze eben halt darstellen. Wer schon mal was von Web Component API gehört hat, das geht genau in diese Richtung eben halt. Ja, weil wir jetzt schon ein bisschen was gesehen haben, möchte ich euch einmal kurz vorstellen, was ich heute zusammen mit euch bauen möchte. Und zwar möchte ich eine ganz einfache Kommentarbox bauen. Nachher sieht ihr halt so aus, wir haben hier ein paar Kommentare, ich kann hier was reinschreiben. Ich habe sogar noch einen schönen Loading State, hat man gerade ganz kurz gesehen. Und ich könnte jetzt eben halt sagen, David und hallo NRW-Conf. Das Ganze geht jetzt bei mir im Beispiel, taucht jetzt hier unten auch auf. Das Ganze geht bei mir im Beispiel jetzt an Azure Web Service einfach, an eine Web API, schickt die Daten dahin, liest sie wieder aus. So, wenn wir das Ganze jetzt bauen wollen, fangen wir erstmal ganz plain bei Hello World an. Ich kann das auch ein bisschen größer machen. Und wollen unser Hello World wirklich mal nachbauen. Beziehungsweise ich habe es jetzt schon nachgebaut. Ich habe jetzt hier Visual Studio Code offen. Wir müssen jetzt ein paar Sachen machen. Und zwar habe ich hier ein normales HTML-Dokument erstmal. Sag hier halt Hello React und jetzt muss ich hier ein paar Skripts einbinden. Zunächst muss ich einmal React selber einbinden, dann muss ich React DOM einbinden. Das liegt daran, dass man mit React seit der 14er Version, die am 7. ist die glaube ich rausgekommen, seit Version 14 machen die damit nicht nur Standard React, sondern man kann auch React Native benutzen. Das heißt, man kann für iOS zum Beispiel Sachen kompilieren oder man kann direkt auf dem Canvas zeichnen damit. Und mit diesem React DOM Element hole ich mir wirklich nur die Sachen rein, die ich jetzt für HTML brauche, um HTML zu generieren. Darüber kommen dann auch diese Div-Elemente und diese Standardsachen, die man als HTML-Benutzer braucht, kommen damit rein. Und dann, was ich brauche, ist Babel. Haben vielleicht schon mal einige von euch gehört. Babel ist ein Transpiler für JavaScript. Das heißt, er nimmt JavaScript, spuckt JavaScript aus und damit kann man neuere Funktionen von JavaScript direkt benutzen. Ich gehe mal eben auf Babel.js.io. Damit kann man zum Beispiel Arrow-Functions direkt in JavaScript benutzen. Das heißt, oder man kann Generators und alle möglichen JavaScript-Sachen, die jetzt ganz frisch quasi rausgekommen sind, die Browser noch nicht unterstützen, kann man benutzen. Der schmeißt mir nachher ganz normales JavaScript raus. Und was die Leute von Babel gemacht haben, es gab auch ganz viele andere Transpiler im Übrigen, die sind aber alle ausgestorben, weil Babel die alle so überholt hat und überrannt hat. Und was man sich hier angucken kann, ist, was alles unterstützt wird. Und unter anderem, was sie halt auch gemacht haben, ist JSX einzubauen. Deswegen haben die Leute von React gesagt, wir machen keinen Compiler mehr für unser JSX, sondern wir benutzen einfach Babel und supporten das Projekt direkt mit. Genau, hier unten kommt es auch auf JSX und React. So, das sind also meine Skripts, die ich einbauen muss, damit das erstmal so funktioniert für die Demo. Und was ich dann machen kann, das sehen wir hier unten. Ich habe einmal ein div-id-content gemacht und dann referenziere ich hier ein Skript, sage, das ist text-babel, eben halt nicht JavaScript direkt, sondern babel, bitte transpile das on the fly. Und dann bin ich hier dieses comments.jsx ein. Ganz nett, Visual Studio Code hat jetzt auch seit der Version 8, ist auch noch nicht so alt, haben die jetzt auch tatsächlich JSX-Support, also mit Syntax-Highlighting und allem Möglichen. Was ich jetzt halt eben halt mache, wirklich, ist React, Render, Div, Hello World, fertig. Also erstmal ohne eine Komponente, sondern wirklich nur ein Div gerendert. Und ich möchte das gerne in meinen Content reinrendern. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann sehen wir halt hier unsere Elements. da taucht jetzt eben halt wirklich Div Hello World auf. So, wir haben ja vorhin gesehen, dass das Ganze, dass wir eine Kommentarbox wirklich bauen möchten. Also fange ich mal an und fange an, unsere Comment-Box zu bauen. Und dazu muss ich jetzt halt react.createClass aufrufen. Und das kriegt jetzt eine Objektdefinition, wo ich jetzt verschiedene Dinge reinstecken muss. Ich packe mal eben meinen Spickzettel aus. Was wir auf jeden Fall immer brauchen, ist eine Render-Funktion. Das ist die Funktion, die immer dann aufgerufen wird, wenn React jetzt angesprochen wird und sag mal, guck mal, render mich mal, dann wird eben halt Render aufgerufen. Das ist eine Function, kann ich beliebiges reingeben. Was ich jetzt hier eben halt auch machen könnte, wäre statt dem Function, da ich jetzt Babel direkt mit drin habe, so eine Arrow-Function zu nehmen. Ja? Ich lasse es jetzt erstmal bei Function. Und was möchte ich jetzt erstmal ausgeben? Erstmal sage ich, okay, render mir bitte ein Div. Ich möchte einen Klassennamen auf meine Commentbox geben. Und das Ganze muss ich natürlich zurückgeben. Und da soll was reinkommen. Ich schreibe einfach mal erstmal Hello World. I am a Commentbox. So, wenn ich das Ganze so ausführe, bringt mir das noch nichts. Das Ganze wird noch nicht dargestellt, sondern hier unten steht ja immer noch mein Div Hello World. Also was ich jetzt machen kann, ist zu sagen, okay, ich rendere jetzt meine Commentbox. Und da es eben halt XML ist, kann ich hier einfach mit dem Self-Closing-Tag arbeiten. Ich könnte aber auch ganz normal XML-Closing, so wie hier oben mit dem Div. Wenn wir das Ganze einmal aktualisieren, und mit ein bisschen Glück steht hier jetzt Hello World, einmal Commentbox. Wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, sehen wir jetzt hier, er hat tatsächlich meine Klasse gesetzt und das hier reingeschrieben. Ja, React Render ist deprecated, er soll jetzt React DOM Render nehmen. Also ich habe die Sachen gestern noch angepasst, deswegen das bitte ich zu entschuldigen. Und wollte aber euch gerne die neueste Version zeigen. Was man jetzt gesehen hat, hier steht jetzt Class, das was man ganz normal von CSS-Klassen kennt. Hier im Code steht Class Name. Das liegt daran, weil Class ein reserviertes Keyword ist, deswegen muss man da eben halt was anderes nehmen. Gut, das war es erstmal für mein erstes Beispiel. Wir bauen das jetzt nach und nach aus. Ich möchte euch aber zwischendurch natürlich immer noch ein paar Schmankerl von React beibringen. Also React-Komponenten. Wir haben gerade unsere eigene erste Komponente erstellt und in React ist es halt so, alles ist eine Komponente. Es gibt erstmal nichts anderes außer Komponenten. Ja, es gibt keine Controller, es gibt keine Direktiven, es gibt keine Models, View Models, alles egal. Wir haben nur Komponenten. Aber wir können unsere Komponenten wiederverwenden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kommentar habe, kann ich den mehrmals einfach aufrufen, selbe Parameter reingeben, dann kommt dasselbe Ergebnis raus oder andere Parameter, dann kriege ich eben halt was anderes raus. Was jetzt wichtig ist zu wissen, wenn man viel mit React arbeitet, es gibt so ein Lifecycle, nennt er sich Component Lifecycle. Ich lese die Sachen einmal kurz vor. Das erste ist Component Will Mount, dann Component Did Mount, Render, das haben wir vorhin schon kennengelernt, die Funktion, Component Will Unmount und Component Did Unmount. Die Sachen werden jetzt immer dann aufgerufen, wenn mein Element wirklich im HTML aufgebaut wird. Also, wenn ich jetzt möchte, dass meine Commentbox gerendert wird, dann könnte ich, und ich möchte irgendwas machen, bevor das Teil oder während das Teil gemountet wird, dann kann ich diese Funktion implementieren, die wird automatisch aufgerufen und ich kann dann irgendwelche tollen Sachen machen. Was dann immer gemacht wird, immer wenn sich etwas ändert, was das genau heißt, darauf gehe ich nachher nochmal ein, immer wenn sich was ändert, wird halt diese Render-Methode aufgerufen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich selber aufruft, sondern immer wenn Änderungen da sind und sie muss aufgerufen werden, dann wird sie auch aufgerufen. So, da wir das jetzt kennen, können wir das Ganze noch ein bisschen weiter ausbauen. Also wir wollen jetzt eine Liste von Kommentaren haben und eine Form, um das Ganze abzuschicken. Also brauchen wir erstmal noch ein paar mehr Komponenten. Wir bauen uns jetzt eine Kommentarliste. Und da haben wir auch wieder unsere Render-Funktion. Ich kann jetzt eben halt auch einmal diese Arrow-Functions dafür benutzen. Und kann jetzt hier eben halt auch was zurückgeben. Und zwar gebe ich jetzt wieder ein Div zurück, setze den Class-Name, sage, das ist jetzt meine Comment-List. Und das war es erstmal. Wo ich die Klammern setze, ist eigentlich egal. Man sieht es jetzt hier oben, Visual Studio Code möchte die gerne am Anfang der Zeile haben, damit das Syntax-Highlighting funktioniert. Aber im Prinzip ist es komplett wurscht. Und hier schreiben wir auch einmal rein, was ich bin. So, und das Ganze können wir eben halt ganz genau so nochmal machen. Und zwar wollen wir nicht nur eine Liste von Kommentaren haben, sondern wir wollen ja auch Kommentare einfügen können, also ein Comment Form. Ich ändere hier jetzt wieder die Klasse entsprechend und hier den Text. So, und was ich jetzt machen möchte, ist hier oben in meiner Kommentarbox möchte ich ja nicht mein Hello World mal anzeigen, sondern ich hätte gerne als erstes meine Liste von Kommentaren. Da kann ich jetzt einfach sagen Comment List. Und mein Comment Form hätte ich auch gerne. Ja, also er geht jetzt halt her, übersetzt das Ganze, macht dann React Create Element hierfür, für dieses Comment List und gibt dann da Comment List als Parameter rein. Und das ist hier eben meine Variable. Und dann ruft er für die Comment List wieder die Render-Funktion auf, die gibt wieder das Div zurück und rendert das Ganze. Wenn wir das Ganze einmal aktualisieren, dann steht erstmal, wir haben eine Kommentarliste und eine Kommentarform. Wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, haben wir hier jetzt unser Div, das die beiden quasi einrahmt und da drin dann unsere Kommentarliste und unser Kommentarform. Soweit, so gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Teil. Und zwar ist es bei React so, anders als zum Beispiel bei Angular oder anderen. Bei WPF zum Beispiel gibt es das auch, Two-Way-Binding. Ja, also ich ändere eine Variable, das wird genauso in meinem DOM reflektiert. Oder ich habe halt ein Inputfeld, ändere da den Wert, meine Variable ändert sich entsprechend. Bei React ist das ein bisschen anders. Und zwar haben die Leute von Facebook gesagt, React wurde von Facebook entwickelt und wird auch produktiv von Facebook wirklich eingesetzt. Also Timeline und so weiter und so fort, haben die alles damit gebaut. Die haben halt gesagt, ja, unser Ding ist so verschachtelt, und überall kommen auf einmal Sachen her und wir wissen überhaupt nicht, woher kommt das jetzt, wo wurde diese Änderung ausgelöst. Deswegen möchten wir wirklich nur einen Dataflow haben. Ja? Also wir möchten eben halt, wir haben verschiedene Komponenten, wir haben unseren Componentbaum hier aufgebaut, haben hier verschiedene Komponenten. Daten kommen immer von oben nach unten, immer top-down, Daten von oben nach unten. Ja? Es kann jetzt nicht sein, dass hier unten Daten geändert werden und ich krieg's nicht mit, sondern es ist immer so, Daten müssen dann über Events hochgeschickt werden, ja, also die bubbeln hoch. Und ein Event hier löst das eben halt so aus, dass die Daten geändert werden und dann kommen die wieder von oben rein. Das heißt, ich habe immer volle Kontrolle, weiß genau, wo kommen die Sachen her und ich habe halt auch wirklich immer nur einen Einstiegspunkt. Damit das Ganze funktioniert, braucht man sogenannte Properties und einen sogenannten State. Was sind Properties? Properties haben wir vorhin schon in unserem Hello World Beispiel gesehen. Wir haben unsere eigene Property definiert, haben gesagt Name und haben die dann abgerufen. Ja? Haben gesagt Name gleich World und dann haben wir das da reingerendert. Properties können wir abrufen, indem wir this.props.propertyName sagen. Also this.props.name hat mir World gegeben, deswegen funktioniert das. Eine ganz wichtige Geschichte jetzt, Properties sind immutable, ja? Also können nicht verändert werden. Das heißt, ich kriege die Properties von oben rein, von meinem Elternelement, der gibt mir meine Properties und ich kann damit nichts machen, außer die anzeigen. Wenn ich wirklich was ändern möchte, dann kann ich das in meinem State machen. Was daran so toll ist, ist, dass React mir verspricht, ohne ein Dirty Checking oder sowas zu machen, wenn sich deine Properties ändern, dann sind genau diese Änderungen auch im HTML reflektiert. Und es gibt noch diese Special Property des Props Children, das ist alles, was da drunter gehangen wird, die gibt es eigentlich immer oder sie ist halt leer. Die wird dann immer, alles was ich unter meinem Div zum Beispiel habe, das wird dann da reingerendert. Der State wiederum, der ist mutable, das heißt, ich kann den wirklich verändern als meine Komponente. Also ich habe einen eigenen State und kann den auch wirklich verändern. Das kann ich machen über this set state und zugreifen kann ich da über this.state. Was auch noch eine Voraussetzung ist, damit das Ganze nachher schön und schnell funktioniert, ein State kann ich nicht in der Render-Methode verändern. Ja? Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, während meine Darstellung aufgebaut wird, änder mal bitte die und die Eigenschaft, sondern was ich machen muss, ist das, was wir vorhin hatten mit diesem Component Lifecycle. Wenn die Komponente gemountet wurde, dann könnte ich mein State verändern und dann wird wieder ein Render ausgelöst, der das Ganze reflektiert. Ich habe vorhin gelogen, das war nicht der ganze Component Lifecycle, den wir vorhin hatten, sondern wir haben deutlich mehr. Es gibt sowas wie GetDefaultProperties, damit kann ich festlegen, okay, wenn keine übergeben wurde, nimm mal bitte diese Default-Werte. Dann gibt es sowas wie GetInitialState, wo ich meinen initialen Status festlegen kann. Der ist wirklich sehr wichtig, dieser Schritt. Dann kommt eben halt ComponentWillMount, ComponentDidMount. Das hatten wir vorhin schon. Dann gibt es jetzt sowas wie ComponentWillReceiveProps. Also wenn die Properties geändert wurden, dann kriege ich neue Properties rein. Das wird über dieses Event gekennzeichnet. Dann gibt es die Abfrage, soll ich mich überhaupt ändern? Standardmäßig guckt er sich an, hat sich mein State und meine Properties geändert, dann render neu, ansonsten nicht. Dann kommt eben halt Component Will Update, also während ich, oder bevor ich update, dann kommt erst das Render und dann kommt nochmal ein Component Dipped Update. Ja, ich habe neue Properties bekommen, das Ding wurde gerendert, okay, jetzt kannst du wirklich was machen. Und dann gibt es Will Unmount und Did Unmount. So, Frage ist jetzt, wie können wir das Ganze tatsächlich benutzen und wofür ist das überhaupt so richtig gut? Ich habe hier mal so einen kleinen Timer gebaut und was wir hier jetzt halt machen können, ist diese GetInitialState-Methode zu implementieren. Da sage ich eben halt Seconds Elapsed ist 0 und die Seconds sollen halt hochgezählt werden. Ja? Es gibt eine Tick-Funktion, thisSetState, Seconds Elapsed, thisSetState, Seconds Elapsed plus 1. Relativ einfach. Diese Tick-Methode wird jetzt noch nicht aufgerufen. Was ich jetzt halt machen kann, das wird auch als Empfehlung genommen, wenn man mit anderen JavaScript-Libraries interagieren möchte, kann man eben halt den Component Did Mount, das heißt, wenn das Ding jetzt im DOM verankert ist und angezeigt wird, kann ich jetzt halt irgendetwas machen, zum Beispiel irgendwas mit jQuery, wobei das fast nicht mehr nötig ist. Was ich hier halt mache, ist, dass ich hier im Intervall mir speichere setInterval this.tick 1000. Das heißt, einmal pro Sekunde soll diese Tick-Methode aufgerufen werden. Und in Component Will Unmount, das heißt, bevor das Ding aus dem DOM wieder entfernt wird, möchte ich gerne das Intervall löschen, damit da nicht irgendwas im Hintergrund noch passiert, obwohl meine Sachen eigentlich aufgeräumt sind. Und was ich jetzt hier einfach machen kann im Render, ist halt div seconds elapsed, this state seconds elapsed. Also ich render mir hier in dieses div rein die abgelaufenen Sekunden. Und ohne dass ich jetzt noch irgendetwas anderes verändere, ist es halt so, jedes Mal, wenn diese Tick-Funktion aufgerufen wird, guckt er automatisch, okay, mein State hat sich verändert und ruft dann hier die Render-Methode auf, um das Ganze im DOM wirklich anzuzeigen. Jetzt kommen wir hier noch eben runter, da ist jetzt kein Geheimnis mehr, sondern einfach nur, der Timer soll im Document Body angezeigt werden. Das Ganze kann ich auch noch ein bisschen anders machen, nicht nur, wenn das Ding gemountet wurde und wieder weggeht, sondern ich könnte das Ganze jetzt auch über einen Keypress machen. Ja? Ich habe also zwei. Okay, das kommt gleich. Was man noch machen kann, sind sogenannte Referenzen zu nehmen. Also ich könnte hier oben sagen, ich möchte gerne dieses Div nachher irgendwie noch manipulieren und das nicht über meine eigene Methode. Zum Beispiel könnte das eine eigene Komponente sein, wieder ein anderer Timer und ich möchte da die Tick-Methode aufrufen. Um da nachher dran zu kommen, kann ich dem Ganzen eine Referenz geben und dann über this.refs kann ich darauf zugreifen und dann in dieser Komponente irgendwas zu machen, zum Beispiel auch wieder eine Tick-Methode auszulösen, sodass ich nur ein Intervall mehr registrieren muss. Und dann gibt es diese Events. Events kann man abonnieren und die schickt man dann tatsächlich nach oben. Also über diese Events kann man wirklich Daten verändern nachher auch, also wenn man irgendwelche Inputfelder hat oder eben halt einen Buttonpress abfangen möchte, dann macht man das über Events und über eine Property kann ich eben halt einen Event-Händler reingeben, der dann aufgerufen werden soll. Das Ganze können wir uns jetzt hier auch nochmal mit dem manuellen Timer angucken. Hier habe ich halt wieder getInitialState, also im Initialzustand SecondsElapsed soll 0 sein. Tick-Funktion ist genau gleich. Jetzt habe ich hier zwei neue Methoden. Einmal onStart setze ich mein Intervall und onStop lösche ich das Intervall. Die werden jetzt erstmal nicht aufgerufen, dafür muss ich jetzt selber sorgen. Das kann ich machen, indem ich hier zwei Buttons render und dann eine OnClick-Methode, das ist wieder von React von Haus aus quasi mitgeliefert. Kann ich jetzt sagen this.onStart und ich habe noch einen Stop-Timer, ist ein OnClick, this.onStop. Und dadurch wird dann der Timer manuell quasi ablaufen. So, als nächstes würde ich gerne schon zum dritten Teil unseres Beispiels übergehen. Und zwar möchte ich ein paar Inputfelder wirklich anzeigen und ich möchte, dass ein paar Comments auch schon mal gerendert werden. Wenn irgendwie Fragen sind, einfach anfragen. Ne? So, ich habe jetzt hier oben meine Kommentarliste und da möchte ich jetzt, dass hier tatsächlich etwas reinkommt. Dazu sage ich, okay, ich möchte gerne einen Comment rendern und da hat jetzt zwei Properties, einmal den Autoren und einmal den eigentlichen Inhalt. Den Autor möchte ich gerne über eine Property reingeben. Und den eigentlichen Text möchte ich jetzt halt über die Children wirklich reingeben und darüber rendern lassen. Und das Ganze möchte ich gerne zweimal haben. Und hier kann ich jetzt halt statt Pete auch Troy nehmen. Und das ist another comment. Das Ganze wird jetzt erstmal nicht funktionieren, weil ich noch keine Comment Komponente habe, die muss ich jetzt anlegen. Also var comment, ich kopiere mal eben das von hier oben. Comment ist auch wieder eine Klasse und er soll mir etwas rendern mit der Klasse comment und da hätte ich jetzt gerne, ja, da hätte ich jetzt gerne einmal ein bisschen herausgestellt, die Überschrift, den Namen des Autoren. Da kann ich jetzt wieder ClassName sagen. Ist aber eigentlich auch nicht so wichtig. Und was jetzt hier halt reinkommt, ist, sind wieder diese Curly Braces und dann this props comment. Und dann möchte ich den eigentlichen Text tatsächlich noch wiedergeben. Das mache ich einfach mit dem Span. Könnte ich auch ein P oder ein Div nehmen, ist eigentlich wurscht. Und da mache ich jetzt this props children. So. Wenn wir das jetzt uns einmal angucken. Dann funktioniert es nicht.
Hättest du this props out vernehmen müssen anstatt comment?
Du hast recht. Nee, das ist eine Eigenschaft, die tatsächlich immer automatisch da ist. Also props ist eigentlich, sollte die da sein. Ja. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich wollte das mal eben aus dem Git raus. Ja, ich habe das eigentlich. Eigentlich habe ich hier oben die Children definiert. Ja, ich habe hier halt gesagt, okay, ich habe hier einen Comment Und das hier sind wirklich die Children, weil die innerhalb meines Kommentars sind und die werden dann angezeigt.
Aber ja. Auf jeden Fall, man kann es nicht debuggen.
Doch, kann man auch. Kann man auch tatsächlich sehr gut. Also es gibt React Tools. Ich könnte die hier einmal aufmachen und dann zeigt er mir hier jetzt tatsächlich an, okay, was hat er hier überhaupt gerendert und was hat er da als Properties, sieht man hier jetzt auch sehr schön, was hat er da tatsächlich reingegeben. Ja? Er hat hier als Autor reingegeben, Pete Hunt und als Children eben halt this comment. Also er sagt jetzt hier, cannot read props of undefined. Wenn wir da jetzt reingucken, frage ich mich, warum man das nicht kann. Ah, okay. Jetzt hat mich tatsächlich hier diese Arrow-Function eingefangen. Also da hätte ich eine normale Function nehmen müssen, weil er das jetzt eben halt anders gesetzt hat. Das Problem oder der Vorteil von diesem JSX ist halt, dass er automatisch ein Autobinding macht. Also das ist immer genau auf meine Komponente gesetzt, egal ob ich jetzt aus dem Event-Händler reinkomme oder irgendwo anders her. Das kommt eben halt, ist direkt immer richtig gesetzt. Was ich hier jetzt noch hinzugefügt habe, sind sogenannte Prop-Types. Ja, also React hat eben halt die Möglichkeit zu sagen, hör mal, ich habe die und die Properties, erwarte ich, und dann gib mir die bitte auch und die sollen so und so aussehen. Wenn ich jetzt hier oben eben halt den Autor, wenn ich hier jetzt zum Beispiel keinen String reingebe, sondern eine Zahl, dann muss ich das in geschweifte Klammer schreiben, dann kann ich da auch eine Zahl oder irgendein anderes Objekt reingeben. Wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere und mir das angucke, sagt er hier eine Warning. PropType, invalid prop autor. Eigentlich hätte ich einen String kriegen sollen, ich habe aber eine Number bekommen. Das ist nachher auch ganz nett, gerade wenn man in größeren Applikationen arbeitet. Ich ändere das mal eben wieder zurück. Und sage sogar, dass der required ist. Ja? Also wenn ich das einfach weglasse, dann ist das nur ein String. Ich kann aber auch sagen, der muss immer da sein. Dann habe ich hier jetzt noch einen Comment Form hergezaubert. Ich habe jetzt einen initialen Status, wo ich eben halt den Namen auf 0 setze und den Text auf 0 setze. Ja? Also initial, wenn das Ding gerendert wird, steht hier nichts dran. Jetzt gibt es noch einen Bug, beziehungsweise kleine, nicht genau definierte Sache. Und zwar ist es so, wenn man jetzt, ich breche das mal eben einmal um, dann kann man es besser sehen. Wenn man jetzt hier im Value einen Null-Wert reingibt, dann ist das ein sogenanntes uncontrolled Element. Ja? Das heißt, es sagt erstmal nichts mehr darüber aus und deswswegen sollte man hier eben halt einen leeren String nehmen. Ja, ist einfach so. Das habe ich auch erst vor ein paar Tagen erfahren. Also wenn man irgendwie Fragen hat oder so, kann man auch immer bei GitHub oder bei Stack Overflow nachfragen. Ich glaube, ich hatte innerhalb von 5 Minuten eine Antwort und habe auch nie länger als eine Stunde gewartet. Also das ist da echt toll. Jetzt habe ich hier 2 Funktionen definiert, einmal onNameChanged und einmal onTextChanged und habe die hier an diese onChanged Dinger dran gebunden. Und das Schöne ist halt hier auch wieder, das kommt von Haus aus mit, da muss ich nichts machen. Und ich kriege hier halt noch so ein Parameter E rein und kann dann eben halt über eTargetValue kann ich jetzt auf das zugreifen, was jetzt hier wirklich drin gerendert ist, beziehungsweise hier drin gerendert ist. Ich habe dann noch ein Input-Feld hinzugefügt, aber wir könnten jetzt uns das direkt schon mal angucken, ob das auch wirklich funktioniert. Ich könnte jetzt hier was, ich aktualisiere nochmal eben. Hallo Welt und könnte das Ganze wird jetzt halt eben auch nur angezeigt, weil ich das Ganze wieder gebunden habe. Ja? Also es ist jetzt so, wenn ich hier keinen onNameChange drin hätte, das können wir auch mal eben ausprobieren, ich mache hier einfach null rein und ich sage ja, der Value soll this state name sein und ich verändere diesen State jetzt eben halt nicht. Und ja, mit null machst du es eben halt uncontrolled. Also beim onChange ist das wurscht. Ich habe ja jetzt hier das Callback gelöscht. Also bei einem Value ist es tatsächlich entscheidend. Wenn ich jetzt hier anfange zu tümpe, passiert nichts, weil mein State wird nicht aktualisiert und React garantiert mir, dass genau das, was ich da reinpacke, auch wirklich gerendert wird. Deswegen muss ich hier eben halt this on name changed angeben als Callback. Und ja, wenn ich das Ganze nochmal aktualisiere und jetzt hier wieder was tippe, dann wird wirklich genau das angezeigt, was ich auch wirklich haben möchte. Und ich weiß auch direkt, okay, das ist auch wirklich in meinem State drin. Genau. Das war es erstmal soweit dazu. Jetzt kommt eine Kleinigkeit. Ich mache das mal eben einmal zu. Bei React ist es eben halt so, gerade Facebook hat auch gesagt, ja, Angular oder Knockout, ganz okay, aber so richtig performant sind die ja doch nicht. Und wir wollen was, was richtig, richtig super schnell ist. Ja? Und die Frage ist erstmal, ist es wirklich so schnell, wie man meinen könnte? Man sieht jetzt hier in Blau immer die Renderzeit, die React gebraucht hat, in Rot Angular und in Gelb Knockout und dann einfach mehrere Durchläufe gemacht. Das ist jetzt eine Liste von 1000 Items, die einfach nur gerendert wird. Und dann grün noch RAW. Ich weiß nicht genau, wie der Kollege das implementiert hat. Wir können mal eben einmal hier auf die Testpage gehen und uns das angucken. Man klickt hier halt auf Run und kriegt dann eine Anzeige, wie lange es gedauert hat. Ja? Und man sieht hier jetzt tatsächlich, React ist tatsächlich sehr, sehr schnell. Die Frage ist jetzt, warum ist das Ganze so schnell? Es ist so, kompiliertes JavaScript ist mittlerweile echt super schnell. Also das hat nahezu Performance von C++-Code. Also wenn du kompiliertes JavaScript hast, das läuft einmal durch den JIT durch, dann wird das ausgeführt, das ist echt der Hammer. Das einzige Problem ist, DOM-Operationen sind extrem langsam. Also immer wenn ich was im HTML wirklich ändern möchte, um die Sachen anzuzeigen, das dauert einfach richtig, richtig lange. Deswegen sagt man, okay, wir möchten nur das rendern, was auch wirklich benötigt ist. Ja? Und die Komponenten können jetzt entscheiden, brauche ich das Update oder brauche ich das nicht. Genau, was ich nochmal eben ganz kurz zeigen kann, ist noch ein Beispiel von der ReactConf. Ich spule mal eben ein bisschen vor. Und zwar hat der Kollege hier einen Monitor gebaut für seine Datenbanken. Und er startet jetzt hier mehrere Monitore nebeneinander, zieht die hier nebeneinander auf und hat die halt einmal mit Emerald, einmal mit Angular und einmal mit React gebaut. Und was man hier halt sehr gut sehen kann, ist, wenn er jetzt hier drüber fährt, dass einmal bei React, dass einfach alles funktioniert und die Maus ist immer da und die Mouse-Overs. Und hier zum Beispiel sieht man, da passiert fast gar nichts und er kommt überhaupt nicht hinterher. Den Link packe ich auch noch in die Präsentation rein, könnt ihr euch nachher mal angucken, ist ganz witzig. Die Frage ist jetzt halt, okay, React ist tatsächlich so schnell. Die Frage ist jetzt, woher weiß React wirklich, was gerendert werden muss? React baut sich intern einen sogenannten virtuellen DOM auf. Ja? Das heißt, React lässt das einmal durchrendern, also lässt einmal die ganzen Renderaufrufe durchlaufen und kriegt dann eben halt etwas, was es nachher als DOM darstellen soll. Und dann hat es in Kopie noch das, was beim letzten Mal rauskam, guckt sich halt an, okay, wurde überhaupt was geändert? Und wenn was geändert wurde, wie kann ich das mit minimalen Änderungen wirklich so hinkriegen, dass es das ist, was ich jetzt neu rendern möchte? Und damit das Ganze noch besser funktioniert, kann man für dynamische Elemente, also zum Beispiel Listen, braucht man eine sogenannte Key-Property. Ja? Also man gibt jetzt hier den Key an, sagt zum Beispiel Item-ID, ist im Prinzip wurscht, es muss nur eindeutig sein. Man könnte jetzt auch einfach noch ein i dranhängen und kriegt dann den Index und könnte den Index nehmen. Aber was dann auch ganz nett ist, zum Beispiel bei Animationen, wenn man Animationen noch mit einbaut, dann werden wirklich die Elemente dahin bewegt, wo sie sind und die Animationen laufen genau für das Element ab, was jetzt auch bewegt wurde. Ja, jetzt möchte ich, das full-blown Example wirklich zeigen. Also wenn ich jetzt schon Daten habe, wie kann ich das Ganze auch anzeigen, wenn mein Browser wieder da ist. So. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier in meinem getInitialState, dass ich irgendwoher Daten bekommen habe. Ja? Und sage jetzt eben halt hier, this setState. Und kann jetzt hier sagen, comments ist jetzt ein neues Array. Und zwar ist das einmal der Autor. Und das ist ein Kommentar. Und dann haben wir das Ganze nochmal für den zweiten Kommentar. So, und das setze ich jetzt in meinem initialen Aufruf, setze ich das jetzt hier rein. Und was ich jetzt eben halt machen kann, meine Kommentarliste soll jetzt bitte als Kommentare das entgegennehmen. Also sage ich Comments und kann jetzt sagen this state comments. Und hier in der Kommentarliste kann ich jetzt sagen, ich kann den PropType noch angeben. Ja, also ich könnte jetzt hier sagen PropTypes. Man kann jetzt eben halt auch sagen, okay, ich erwarte ein Array von Objekten. Und das ist React PropTypes Array. Und dann könnte man noch sagen, okay, das soll den und die Properties haben. Lasse ich jetzt erstmal kurz weg. Und in meiner Renderfunktion brauche ich jetzt meine Kommentare, die bereite ich auf. Was man wirklich sehr häufig in React, wenn ihr euch Applikationen mal anguckt, sehen werdet, ist sowas wie var comments ist this props comments map und daraus erzeuge ich mir jetzt was Neues. Und zwar nehme ich hier jetzt mein Item, auch wenn ich damit gerade auf die Schnauze geflogen bin, ich probiere es einfach nochmal. Und sage jetzt hier einfach okay, return. Und dann kann ich mir das hier kopieren und sage jetzt hier halt nicht Python, sondern einfach Item Autor. Und hier könnte ich jetzt Item Comments sagen. So, am Ende noch ein Semikolon, ist ja JavaScript-Code. Und hier möchte ich jetzt meine Comments einfach ändern. Ja. Jetzt gerade das, was ich gesagt hatte mit dem Index, das benutze ich jetzt einfach, um hier noch ein Key mitzugeben. Das ist halt für React, damit es wirklich identifizieren kann, welches Element hat sich jetzt geändert und welches Element hat sich nicht geändert, gerade bei Listen. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Genau. Ist ein Syntax-Error drin, das ist ja ein Traum. Normalerweise müsste Visual Studio da auch schon meckern. Genau, hier. Immer noch nicht. Ja, ich nehme das mal eben kurz raus. Zeige euch nachher, wie es richtig aussieht. Must return an object online. Ja. Im getInitialState gibt es this state oder this setState noch nicht. Deswegen muss ich das hier am Anfang eben halt zurückgeben und könnte es dann nur im ComponentDidMount oder so tatsächlich auch benutzen. Deswegen hat er sich jetzt gerade hier beschwert. Und dann zeigt er mir tatsächlich das an, was ich auch gemacht habe. Ich hole nochmal eben die Version raus und gucke mal, ob ich hier noch irgendwas anderes drin habe. Genau, was ich jetzt hier eben halt gemacht habe, ist das Ganze ein bisschen anders zu machen. Ich habe es Data genannt und nicht Comments. Und ich mache daraus jetzt erstmal ein leeres Array. Und was ich jetzt halt machen könnte, um so einen Server wirklich zu simulieren, im Component DidMount mache ich einen Timeout und da drin setze ich dann eben halt den State. Hier habe ich zum Beispiel dieses BindThis drin, das könnte ich jetzt eben halt auch wegnehmen und dafür hier diese Arrow-Function nehmen. Das ist ganz nett, wenn man mit Leuten arbeitet, die noch nicht so häufig wirklich JavaScript programmiert haben. Und dann ist das aber genauso hier dasselbe, also ich rendere hier meine Comments, this set state data. Und hier ist das eben halt mit diesen PropTypes. Und zwar kann ich jetzt halt sagen, okay, ich habe ein Array und ich habe sogar ein Array, das besteht aus diesen Elementen. PropType Shape, das heißt, das Ding sieht so aus, einmal ein Autor, das soll ein String sein, der ist required, und ein Text, der ist auch required. Darüber macht er dann so eine Art Typ-Checking. Nachher gehe ich kurz auf TypeScript noch kurz ein, wird mittlerweile auch supported. Dann kann man sich das Ganze sparen. Ja, hier ist wieder das mit dem Map. Genau, und wenn wir uns das angucken, dann sieht es eben halt so aus, als wenn wir 3 Sekunden, nachdem die Seite geladen wurde, also er fragt jetzt irgendwelche Daten ab und 3 Sekunden später kommen diese Daten eben halt rein und er rendert sie. Also wirklich, ohne dass ich noch irgendwas machen muss, ich sage einfach this set state, zack, es wird gerendert, ohne dass ich noch was machen muss. Gibt es Fragen bis hierhin? Weil
das ist aber eine kleine View-Mechanik, wenn ich irgendwann Daten zu laden im Backend und zu manipulieren über Mapping-Funktionen. Und mir fehlt irgendwo, jetzt habe ich als Entwickler auch noch die Aufgabe für den HTML-Code, für jeden Mist die Renderfunktion zu bauen. Ich versuche nur zu verstehen.
Ja, aber im Prinzip, also ich persönlich, ich komme halt aus der HTML-Welt, ich finde es wirklich besser, weil dann habe ich nicht das Problem, so wie bei Angular zum Beispiel, irgendwo ist mein Controller, der macht irgendwas mit meinem Scope, keine Ahnung, und dann habe ich mein HTML und was habe ich denn jetzt überhaupt im Scope? Ja, ich muss nochmal in den Controller gehen, okay, das habe ich, dann gehe ich wieder ins HTML und schreibe dann das rein, was ich wirklich rendern möchte. Also es ist halt von der Philosophie her so ein bisschen anders. Man könnte jetzt auch sagen, okay, das ist jetzt keine wirkliche Separation of Concerns. Man kann aber auch argumentieren, okay, ich habe meine ganze View-Logik wirklich an einem Fleck zusammen.
Der typische Pixel-Schutzort kriegt das nicht auf die Reihe.
Danke. Ja.
Welches Ding ist eher so ein Steuern?
Genau. Aber genau das ist es halt auch.
Ich habe Components.
Genau.
Aber da kann ich keinen Pixel-Schutz erfahren lassen. Weil mir immer. Und mit denen muss man leider reden.
Ja, wenn man jetzt wirklich Applikationen mit React bauen möchte, also größere Geschichten als nur so ein paar Kommentarformen oder irgendwas, also wenn man wirklich was Großes möchte, dann geht man eben halt auf Flux. Flux ist eine Application Architecture von Facebook eben halt auch. Das ist das, was die auch benutzen, zum Beispiel um Videos anzugucken, zu gucken, okay, wo habe ich jetzt Stopp oder Pause gedrückt? Wann muss ich quasi wieder reinspringen? Welches Video habe ich überhaupt ausgewählt? Da ist halt die Frage, okay, ich habe jetzt meinen Videoplayer, soll ich da alles drin speichern? Aber vielleicht wollen noch andere drauf zugreifen. Deswegen in the Component, welche? Ich habe echt viele zur Auswahl. Und wenn ich es irgendwo anders haben will, ist die Frage, wo denn bitte genau? Und da kommt jetzt eben halt Flux ins Spiel. Flux als Applikationsarchitektur. Arbeitet sehr gut mit React zusammen, natürlich. Man kann es aber auch mit allem anderen kombinieren. Daten werden in einem sogenannten Store gespeichert. Ja? Also das ist wirklich dann, je nachdem, wen man fragt, das ist ein dummes Element, das nur die Daten beherbergt, also quasi so eine Art Cache für meine Daten. Dann die React Views, die sorgen halt dafür, dass genau diese Daten in meinem Store angezeigt werden. Und Daten können über einen sogenannten Dispatcher aktualisiert werden. Ja? Wie sieht das Ganze aus? Also wenn ich jetzt Daten irgendwie ändern möchte, dann kann ich so eine Action auslösen. Diese Action geht zum Dispatcher. Der Store abonniert sich beim Dispatcher und sagt, wenn immer was für mich Interessantes passiert, sag mir mal bitte Bescheid. Da werden dann die Daten drin aktualisiert im Store und die Views können sich jetzt beim Store abonnieren und sagen, hör mal, wenn du dich änderst, sag mir bitte Bescheid, damit ich mich wieder neu rendern kann. Das Ganze sieht, genau, die Frage ist natürlich jetzt, wie man Daten aus der View in den Store reinkriegt. Das ist eben halt so, ich kann in der View eine Action auslösen, die geht wieder über den Dispatcher und dann wieder zum Store. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass ich so verschiedene Punkte habe, die sich so in den Store direkt reinhängen können, sondern ich muss immer über den Dispatcher gehen und der sagt mir halt echt, was ist gerade passiert und ich muss mich eigentlich nur darum kümmern, was kommt von dem. Und wo das dann genau herkommt, das kann ich dann auch noch nachverfolgen. Wenn man jetzt noch den Server, also das Backend mit reinnimmt, wird das Ganze noch komplizierter. Ich gehe da nur einmal ganz kurz drüber. Hier ist die View von gerade eben, hier ist der Store und da ist die Action. Es ist jetzt so, wenn man eine Benutzerinteraktion hat, dann gibt es sogenannte Action Creators. Ja. Ist ein bisschen künstlich aufgebläht jetzt. Im Prinzip sind Action Creators Sachen, die mit Web-API, Web-API-Util, sonst was kommunizieren und sich Sachen vom Server holen. Und dann im Prinzip Actions auslösen, die mit dem Dispatcher arbeiten. Die Trennung ist, wie gesagt, ein bisschen künstlich. Aber es ist halt nicht so, dass sich der Store die Daten aktiv holt, sondern die Sachen kommen immer über eine Action in den Store rein. Es ist halt so, dass im Store, die Daten im Store sind erstmal privat, ja, also können nicht geschrieben werden. Nur über Getters können die halt rausgeholt werden, aber Setzen von Daten im Store direkt ist verboten. Sondern alles muss über Callbacks registriert werden und dann eben halt über einen Dispatcher aktualisiert man seinen Store. Und dann gibt es hier halt solche Change-Events, die ausgelöst werden, die dann die View aktualisieren. Das Ganze habe ich jetzt tatsächlich mal hier aufgebaut. Das ist die Demo, die ich ganz am Anfang gezeigt habe. Kann ich auch eben einmal aufmachen. Da ist es jetzt halt so, da kommt man auch nicht mehr wirklich weit, wenn man das Ganze on the fly kompilieren möchte, sondern da habe ich jetzt eben halt nur noch ein Bundle, was geladen wird. Wenn wir jetzt hier in die Package.json reingucken, nehme ich halt Browserify, pack Babelify als Transformer rein, der soll mir das bitte übersetzen und dann kriege ich wirklich nur ein Bundle raus, was nachher geladen wird vom Browser. Jetzt wird es halt echt ein bisschen knackig. Ja. Ich möchte euch eigentlich lieber gerne noch andere Sachen zeigen, weil das ist wirklich für große Applikationen. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, ja.
Kurz vielleicht die Klassenstruktur, wo du die Components aufgelagert hast.
Ja. Es gibt halt, ich klappe mal eben alles auf, weil es nicht so viel ist. Es gibt halt so einen Dispatcher, ja, das ist das, was ich vorhin hatte. Dann habe ich hier eben halt den Store, den Common Store. Der hat, im Prinzip hat er nur Items. Ja. Die Items liegen hier oben irgendwo drin. Und dadurch, dass ich Browserify benutze, kommt da niemand anders dran. Also das liegt nicht im Global Scope, sondern das ist privat für diesen Common Store. Und es ist jetzt halt so, dass ich mich hier beim Dispatcher registrieren kann. Ich sage halt hier App Dispatcher Register. Dann kommen solche Konstanten rein. Abhängig davon kann ich einen Switch machen und irgendwas mit meinen Daten wirklich machen. Der Store an sich, der hat halt eigentlich nur die Methode ist loading, get items und addChangeListener und imageChange. Das addChangeListener, das macht zum Beispiel die Kommentarliste. Genau. Hier ist es halt so, ich setze erstmal das loading auf false und kann halt hier so ein onStoreChanged-Event, habe ich mir jetzt gebaut und abonniere mich hier halt quasi beim Comment Store. Und sag, wenn du dich änderst, sag mir bitte Bescheid. Dann geht er eben halt hier in diesen Comment Store und holt sich das Loading Flag. Und hier sage ich halt ganz billig, wenn Loading, dann zeigt Loading so ungefähr. Und die Komponenten, also man kann jetzt zwei Trennungen folgen. Man kann einmal sagen, ich trenne nach Logik mehr oder weniger, also nach Actions, Constants, Components. Oder man sagt, okay, ich habe Funktionsblöcke und danach trenne ich. Also meine Kommentare sind alle, alles was mit Kommentaren zu tun hat, hängt da zusammen. Alles was mit Blog-Einträgen zusammenhängt, ist in dem Verzeichnis. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Reicht das so, oder? Ja. So, ich möchte halt noch ein paar Sachen anschneiden, wo man drüber laufen wird, wenn man React macht. Und zwar einmal ist das Jest. Das ist auch das, was die bei Facebook halt verwenden, um Unit-Testing zu machen. Das ist ein Unit-Testing-Framework. ES6-Classes. Das heißt, wenn man die nicht React.createClass macht, sondern wenn man sagt, okay, Class, Commentbox zum Beispiel. TypeScript gibt es jetzt auch ganz frisch was und noch ein paar andere Frameworks, die man auch noch benutzen kann. Jest ist eben halt ein Unit-Testing-Framework, was sie selber einsetzen, basiert auf JestMine und deren größtes Feature ist im Prinzip Automocking. Ja? Also gerade wenn man jetzt mit Browserify arbeitet, wenn man jetzt ein Modul required, kriegt man standardmäßig nicht mehr das Modul zurück, sondern Mock. Das verhält sich genauso wie das Modul, aber ich kann halt alles mir angucken, was damit gemacht wurde. Damit wird Unit-Testing einfach super einfach. Wir haben es nachher im Projekt nicht mehr genommen, sondern ganz normal JestMine, weil das Mocking auch relativ lange dauert und die Tests uns nachher zu lange gebraucht haben. ES6-Classes. Man kann jetzt eben halt sagen, Class Hello extends React Component. Das geht seit Version 13, glaube ich, oder 12, irgendwie so. Verhält sich ansonsten genauso, da ist aber so, dass das Autobinding aus ist. Da muss man sich selber dann drum kümmern, dass das immer auf den richtigen Kontext gesetzt wird. TypeScript kann man auch benutzen für die Stores zum Beispiel, für die Actions, für Konstanten, damit man da Typsicherheit drin hat. Und jetzt ganz neu, ganz frisch, seit TypeScript 1.6 gibt es auch JSX-Support in TypeScript. Ja? Das heißt, man könnte jetzt hier sagen, okay, ich habe eine Property Who. Ich möchte die gerne umbenennen. Ja? Who taucht da auf und auch hier in diesen Prop-Types. Und durch das Rename wird das überall direkt geändert. Finde ich persönlich ziemlich cool. Einzige Problem, was man dann hat, ist hier mit den spitzen Klammern. Wenn man da hier div zum Beispiel sagt, das war früher ein, das war früher so ein Typecast. Man kann jetzt schreiben einfach S. Also statt in spitze Klammern, das, was man haben möchte, einfach S. Funktioniert auch gut. Und dann gibt es eben halt noch andere Frameworks als Flux, um große Applikationen zu bauen. Es gibt einmal Reflux, da ist es so, dass jede Aktion selber ein Dispatcher ist. Teilweise kriegt man sonst Probleme, wenn man gleichzeitig Sachen macht oder aufgrund eines Dispatches wieder ein Dispatch auslösen möchte. Das haben die ein bisschen anders gemacht. NuclearJS gibt es auch. Da haben sie eben halt direkt ImmutableJS-Datenstrukturen eingebaut, also zum Beispiel eine Immutable List, die kann ich nicht verändern, oder eine Map. Und dadurch wird das Ganze einfacher zu handeln. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über React beibringen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach eine E-Mail. Guckt auf GitHub rein, da habe ich die ganzen Demo-Unterlagen drin, bis auf den letzten Schritt, den wollte ich noch aktualisieren auf die neueste Version. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft, weil es jetzt eben halt auch solche Utility-Klassen gibt, um wirklich so einen Store zu erzeugen. Und guckt auch mal bei uns auf dem Blog vorbei und wenn ihr irgendwas wissen wollt und dazu gibt es nichts, schreibt mir einfach, dann möchte ich dazu auch gerne was verfassen, um euch da zu unterstützen. Dankeschön.